Schön, dass du dir die Mühe gemacht hast, diese ganzen Apps mal zu testen, Fabian.
Ach, ich liebe das ja.
Bin dir sehr dankbar.
Reingezwitschert. Der Vogel-Podcast vom NABU. Mit Fabian und Martin.
Herzlich willkommen, bienvenidos an alle Vogelgezwitscher, Reingezwitscher und Vogelbegeisterte, die unseren Podcast hören. Schön, dass ihr dabei seid. Hier im Studio sind wieder für euch. Mir gegenüber sitzt der Herr Martin.
Hallo, herzlich willkommen.
Und ich bin Fabian und wir freuen uns, dass ihr dabei seid und starten mal in die Folge Nummer 53.
53. Und wenn du die Zahl schon sagst, dann frage ich doch gleich mal nach dem Vogelfakt, den du ja gestern Nacht noch für recherchiert hast, wie ich weiß.
Das stimmt.
Weil Martin hat rausgefunden,
Vögel gucken und dann nämlich abends noch schnell. Ach Mann, der unnötige Fakt, der darf nicht fehlen. 53 Zentimeter, das ist die durchschnittliche Größe, also Körperlänge des häufigsten Greifvogels bei uns in Deutschland, dem Mäusebussard. Hat vielleicht jeder oder jede von euch schon mal, weiß nicht, an der Autobahn an der Seite gesehen, mit den breiten Flügeln über dem Feld kreisend. Der Mäusebussard frisst gerne Mäuse. Das wollten wir euch noch mitgeben, weil das frisst aber auch andere Sachen. Aber viel Mäuse. Ja, das war mein kleiner Vogelfakt. Und ich würde sagen, heute gibt es einen zweiten Teil einer Episode. Und zwar hatten wir letztes Mal mit den Apps angefangen. Und da gibt es einfach so viel, dass wir das gerne in zwei Folgen aufteilen, weil wir auch denken, das hat irgendwie viel Relevanz. Apps können einem helfen, zu sagen, ne, was singt da, wenn man nicht unbedingt immer eine Person, nicht so ein Martin an seiner Seite immer hat, der sagt, ey, das ist übrigens der Vogel.
Schön
ist
wert.
Also man kann damit viel machen. Man kann damit lernen, man kann Vögel erkennen, man kann Vögel melden auch. Und heute ist so ein bisschen der Fokus, abseits von den vier großen, mal so ein paar andere, was gibt's noch? Gibt auch noch einige größere Melde-Apps, die wir noch nicht vorgestellt haben. Gibt auch so ein paar Spiele-Apps, womit man ein bisschen einsteigen kann. Und bevor wir das machen, kommen wir aber wie immer zu der Einsendung. Und Martin, würdest du mir
ich
das vorlesen?
Die Ehre. Ja, natürlich. Ich lese dir gerne diese Mail vor, die von Theresia kam. Und zwar zum Thema Nilgänse.
Die Überschrift habe ich mir ausgedacht.
Ja, genau die, ne, okay. Die will ich euch auch nicht vorenthalten. Nilgans, lass dein Haar herunter. Deine Federn, was auch immer.
Kommt gleich der Bezug.
Also, Theresia schreibt, vielen Dank für euren Podcast, welcher immer unterhaltsam und lehrreich ist.
Dankeschön.
Wir haben vor ein paar Wochen eine Nilgans im Schlossturm, Schloss Machern, heißt das, glaube ich, in Leipzig, gefunden, als wir eigentlich mit dem Fernglas beobachteten, wie Krähen ein Falkenpaar ärgerten. Nun die Frage, da wir dies super irritierend fanden, rasten oder brüten Nilgänse in Kirchtürmen oder Schlosstürmen? Vielleicht habt ihr ja eine Erklärung für uns.
Also erstmal vielen Dank, eine coole Beobachtung. Und Mini-Einstieg zu Nilgans. Wir werden auch mal irgendwann eine Folge über eingeführte oder eingeschleppte Arten machen, also über so ein Neozoa. Das kommt noch, da werden wir die Nilgans auch nochmal ausführlich beleuchten. Ist auch als invasive Art eingestuft, was hat es damit auf sich und so weiter. Aber jetzt ganz kurz, die Nilgans stammt ursprünglich, wie der Name auch schon vermuten lässt, aus dem Niltal, aber auch aus allem, was so südlich der Sahara ist, aus Afrika. Und die sind relativ flexibel, was ihre Brutplätze angeht. Das heißt, sie brüten nicht nur am Boden, so unter, weiß nicht, am Uferrand oder Büschen, wie das viele Gänsearten bei uns machen, sondern sie gehen auch ganz gerne in Bäume, auch beliebt Storchenräder, also diese Storchennisthilfen, wo sie ganz gerne auch die Störche dann vertreiben und da selbst drin brüten, aber auch Felsvorsprünge oder Nischen. Und solche Kirchtürme sind tatsächlich, also so Nischen oder einfach im Kirchturm, ist tatsächlich, kommt selten vor, aber passiert. Also das ist auch für diejenigen, die sind da ziemlich flexibel. Und ich habe mal geguckt, also es gibt zum Beispiel in Jena, in Berger, in Mannheim, im Krumbach bei Kassel, gibt es einige Meldungen von Nilgänsen, die in Kirchturm brüten. Komisches Bild.
Komisches
so
Bild,
auf die Kirche,
ja.
Da steht dann so eine Nilgans. Und man muss bedenken, die sind ja auch Nestflüchter. Das heißt, die Küken kommen nicht nackig zur Welt und werden dann erstmal, bis sie fliegen können, großgepflegt. Sondern die kommen schon mit kleinen Duden und so zur Welt, sehen schon ganz süß aus. Und oft kommt es tatsächlich, dass die müssen ja dann irgendwie da runter und zum Wasser und so und Nahrung suchen. Die springen dann tatsächlich auch von diesen Kirchtürmen. Mhm. Überleben das aber in der Regel, also wie auch so Mannerienenten beispielsweise oder Seeger das machen, die in Baumhöhlen brüten oder Schellenten. Weil die sind so klein, leicht und fluffig, die springen dann da runter und in der Regel schaffen sie es. Natürlich besser, wenn da Waldboden wäre und nicht Asphalt, aber ja.
Ich weiß übrigens auch, dass sie zum Teil auch um Nistplätze konkurrieren mit anderen Vogelarten wie Wanderfalke, Uhu, Gänsesäger. Also ich kenne da auch einen Fall, wo ein Gänsesäger ursprünglich in so einer Felswand gebrütet hat und dann hat sich dann eine Nilgans irgendwann eingefunden. Also ihr seht schon, die Nilgans auch sehr interessant, zusammen mit den anderen Neozoen. Da machen wir wirklich mal eine eigene Folge zu.
Der hat auch so ein lustiges Piratenauge, also so einen dunklen Fleck ums Auge. Okay, und damit würde ich sagen, gehen wir weiter zu unseren Neuigkeiten aus Forschung und Medien.
Die Vogel-News.
Ja, wir haben euch, oder beziehungsweise Fabian hat euch auch Neuigkeiten aus der Vogelwelt mitgebracht. Wir haben ja einiges auf dem Zettel stehen. Fabian, womit möchtest du denn gerne anfangen?
Mit dem Entchen.
Mit dem Entchen.
Die Schlagzeile ist, Bleifuß mit Schwimmhäuten, Ente in der Schweiz geblitzt. Und vielleicht habt ihr das schon gesehen in den Medien. Da war eine Ente, die in der Schweiz am 13.04.25 ein Stockentenerpel, der in der Gemeinde Könitz in der Schweiz, geblitzt wurde. So, mit 52 km/h, also 22 km/h drüber. Ich habe das mal nachgeguckt. In Deutschland wäre das so ohne Toleranz 100 Euro und ein Punkt. Und in der Schweiz wäre das eine Anzeige und ungefähr 400 Franken, also über 400 Euro. Ganz schön teurer Spaß. Also erstmal eine coole Info, dass eine Ente geblitzt wurde, finde ich. Und Enten können echt schnell fliegen.
Auch cooles Foto, sucht das mal. Also sieht richtig nett aus.
Und das Verrückte, vor genau 7 Jahren ist an diesem Blitzerkasten auch schon mal ein Stockentenerpel geblitzt worden. Genau auf den Tag, genau vor 7 Jahren. Und der war auf den Punkt genau 52 km/h schnell, aber auch 22 km/h drüber. Vielleicht ist es ein Wiederholungstäter.
Vielleicht ist derselbe sogar. Ja, ich meine, die können ja 25 Jahre alt werden und sind vielleicht auch relativ ortstreu.
Ja, aber verrückt, genau 7 Jahre später, genau die gleiche km/h-Zahl. Und es ist echt, ne? Also es wurde ganz oft, ja, ist doch hier fake und so. Aber es ist echt.
Dann hast du noch eine, die würde ich gerne mal vorlesen.
Gerne.
Und zwar dein Titel ist Unheimlich.
Meister der Wortwitze.
Meister Adebar im Beuterepertoire.
Genau. Das haben vielleicht die ein oder andere Person von euch auch schon gesehen. Das war auch in den Medien, da sah man nämlich ein Storchenpärchen auf dem Nest sitzen. Da ist eine Webcam, das fand statt in einem Dorf in Tschechien. Ja, und die beiden sitzen da so, die erwachsenen Störche, Weißstörche. Und auf einmal kommt ein Uhu von hinten aus der Dunkelheit und greift sich im Flug einen erwachsenen Storch und fliegt mit dem weg. Also unglaublich,
Wahnsinn.
Das Ganze kann man sich dann auch noch in Slow Motion angucken. Ja, also ein Uhu, der Störche frisst. Das ist schon speziell. Also der Uhu ist schon der Top-Predator. Die können auch, sind auch berühmt für kleine Hunde fressen oder Katzen fressen. Das sind immer so die Horrorgeschichten. Das kann theoretisch passieren. Das passiert nicht oft. In der Regel fressen die anderes Getier, unter anderem auch Igel. Denn sie können so Igel knacken. Naja, auf jeden Fall, es gab 2018, ich habe das mal recherchiert, schon einen Fall in Baden-Württemberg in Deutschland. Da hat ein einzelner Uhu 4 Adulte und 3 Jungstörche gefressen an so einer Storchenaufzuchtstation. Das war aber ein einzelner Vogel und der wurde dann irgendwann auch verletzt gefunden und dann haben diese Fälle auch aufgehört. Das ist also, bleibt die Ausnahme. Und kurz noch, wie die Geschichte in Tschechien ausging, eine Stunde später kam ein ziemlich mitgenommener Storch wieder zum Nest geflogen.
Okay.
Also er hat es tatsächlich überstanden,
Schön.
Wurde dann auch klappernd begrüßt. Ja, aber eine super interessante News. Also Uhus sind wirklich, es gibt auch Videos, wie die so über Waldkauznester oder über Rotmilan oder Mäusebussard Nester ziehen und die fast pflücken, großen Jungvögel, so teilweise mit jeder Klaue jeweils
so
einpacken
pflücken.
Und so pflücken und dabei halt to go gar nicht.
Ja,
gar nicht.
Ja, schön. Schöne kleine Nachricht.
Fand ich auch. Und wir sind ja ein bisschen zeitverzögert mit der Aufnahme. Einmal kurz müssen wir es aber erwähnen. Das größte Birdwatching-Event hat 2025 stattgefunden. Und zwar, glaube ich, haben Millionen mindestens einem Vogel zugeguckt. Mindestens einem. Und zwar, wir reden nicht von schon der Gartenvögel diesmal, sondern von der Papstwahl tatsächlich. Und von der zumindest ziemlich berühmt gewordenen Möwen.
Habimus Möwus.
Genau. Die, die so ein bisschen die Wahl begleitet haben und so für den einen oder anderen Schmunzler oder für das Symbol tatsächlich irgendwie der Wahl geworden sind. Es gibt unfassbar viele Bilder im Internet, wo mit KI irgendwelche Möwen so Papstkutte angeschoppt wurde und so. Also die heimlichen SiegerInnen der Papstwahl.
So, vielleicht noch ganz kurz zum Schluss.
Ich will noch ganz kurz was sagen, weil, falls ihr euch mal darauf angesprochen werdet, das waren Mittelmeermöwen. Das wollte ich noch sagen. Und als Laktoseintolerante finde ich die Papstwahl, wenn der weiße Rauch aufsteigt, wird nämlich Laktose verbrannt.
Ach so?
Ja, das wusste ich vorher auch nicht. Das wollte ich noch mit euch teilen.
Na, schöner Funfact nebenbei noch. So, und vielleicht noch als letzte Rubrik das Raritätenradar. Was hast du uns denn da mitgebracht?
Ja, da ist zum Beispiel gerade eine Doppelschnepfe in Bayern, eine Korallenmöwe auf Langeoog, ein Gänsegeier in Mecklenburg-Vorpommern im Kreis Demmin, eine Kappenammer auf der kleinen Insel Mellum oder eine Zitronenstelze, die schon länger da ist, im Kreis Vechta in Niedersachsen, haben wir mal in der Nähe. Ja, das so als kleiner Abriss, was gerade so hier wieder an Ach, ein Gleitaar habe ich noch vergessen. Gleitaar im Heidekreis in Niedersachsen.
Niedersachsen.
Auch ein toller Vogel. Gut, mal Gleitaar.
Schön.
Sehr edler Greifvogel.
Ja, und wie gewohnt, wenn ihr mehr zu den News erfahren wollt, dann schaut mal in unseren Shownotes vorbei, da erfahrt ihr mehr.
Thema der Woche.
Wir widmen uns wieder den Apps. Und zwar, wenn ihr einfach mal bei eurem Play Store oder Apple Store oder wo auch immer ihr seid, Vögel oder Vogelstimme eingebt, dann kommt eine ganze Menge. Nicht nur die Apps, die wir beim letzten Mal vorgestellt haben, sondern auch andere. Ein paar Sachen sind sogar auch datenschutzmäßig ein bisschen bedenklich, das werden wir heute beleuchten. Und ein paar andere Sachen findet man nur, wenn man es weiß. Und da sind aber auch echt nette kleine Schmankerle dabei. Mhm. Aber zuerst, und bevor es zu dem kleinen Icebreaker-Spiel kommt, machen wir die Werbung für heute.
Jetzt kommt Werbung.
1 Milliarde Flaschen aus Altplastik. Und ihr seid Teil davon. Das Unternehmen Frosch sagt Danke und lädt zur großen Weltrekordfeier ein. Seit 1986 steht die Marke Frosch für nachhaltige Reinigung mit pflanzenbasierten Rezepturen, ohne Mikroplastik und mit dem festen Ziel, und das finden wir ziemlich cool, alle Bestandteile im Kreislauf zu halten.
Ja, und jetzt wird dieser Meilenstein zusammen mit euch gefeiert. 1 Milliarde Flaschen aus 100% Rezyklat, also das ist Altplastik, das aus haushaltsnahen Sammlungen wie dem gelben Sack stammt. Und das ist nicht nur ein Weltrekord, sondern das ist auch gelebte Kreislaufwirtschaft. Hinter Frosch steht das Familienunternehmen Werner und Merz, das sich seit Jahren eigentlich schon mit Herzblut für Recycling einsetzt. Denn Plastik gehört natürlich nicht ins Meer oder in Vogelmägen, sondern natürlich zurück in die Flasche.
Und an dieser Stelle vielleicht mal ein kleiner Input zu Plastikmüll und warum fressen Seevögel überhaupt Plastikmüll? Warum kommt das vor, dass, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr diese Bilder, wo so tote Seevögel, wo man die Mägen sieht und da ist überall Plastik drin. Das liegt daran, dass zum einen das aussieht wie Nahrung, also es ist eine Plastiktüte, die treibt, an der Oberfläche sieht aus wie eine Qualle oder wie was Fressbares, was man essen kann. Aber es ist tatsächlich auch, und das finde ich ziemlich spannend, der Geruch. Der Hintergrund ist nämlich, wenn Algen von Krill, also wenn Phytoplankton, quasi von Zooplankton gefressen wird, dann entsteht ein Stoff, und zwar DMS, Dimethylsulfid. Und dieser Stoff, das riechen die Seevögel. Und da, wo Krill was frisst, da wollen Seevögel eben dieses Krill fressen. Das heißt, die fliegen dahin. Aber, und das ist jetzt Teil des Problems, an Müll setzen sich auch so kleine Algen an, wo dieser Stoff eben auch frei wird. Also kurz gesagt, Müll riecht genauso wie Fressen nach diesem DMS. Und daher fressen auch Seevögel ganz speziell dann gezielt diesen Müll, was dann zum Teil sehr dramatische und tödliche Folgen haben kann. Übrigens auch wir Menschen nehmen ungefähr im Schnitt über das Wasser, über unsere Nahrungsmittel 5 Gramm an Plastikteilchen zu uns. Das heißt, jeder von uns frisst durchschnittlich 1 Kreditkarte in der Woche. Das muss man sich mal vorstellen. Mhm. Also es gibt reichlich Grund, Frosch zu gratulieren für diesen Erfolg und ihren Einsatz in Politik und in der Öffentlichkeit, den sie machen. Und danke auch an euch, an alle, die Froschprodukte gekauft haben, denn jede recycelte Flasche zählt.
Ja, und am 24. Juni feiert Frosch diesen Erfolg und ihr seid herzlich eingeladen. Ab 16.15 Uhr gibt es einen Livestream mit spannenden Talks und Vorträgen, mit Live-Acts und einem echten Highlight. Denn um 18 Uhr diskutieren Reinhard Schneider, das ist der Inhaber von Werner und Merz, und Robert Habeck, Politexperte.
Schon mal gehört vielleicht den Namen.
Und Autor, genau. In einer ganz neuen Ausgabe von Die Zuversichtlichen über die Frage, wie können wir zukünftig besser wirtschaften. Also einschalten, 24. Juni ab 16.15 Uhr im Livestream unter froschevent.de. Feiert also mit Frosch den Weltrekord für eine saubere Zukunft.
Ja, und damit ihr so richtig mitfeiern könnt, machen wir zusammen mehr draus. Und zwar gibt es einen Code NABU10, also NABU geschrieben und 10 als Zahl. Und damit spart ihr 10% auf das gesamte Frosch-Sortiment von Juli bis einschließlich August. Also geht auf froschladen.com. Mehr Infos dazu, wie immer natürlich in den Shownotes.
Ende der Werbung.
Ja, Martin, bevor wir jetzt so richtig App zwitschern, dann kannst du hier mal meine kleine Twisterscheibe.
Deine kleine Twisterscheibe, die gehört schon zum Repertoire des Studios. Also ich betätige sie jetzt
kurze
mal.
Kurze Erklärung, es gibt 3 Kategorien. Vorgestimmt Remastered, KI-Songs und Imitation Game.
Und der Pfeil ist auf KI-Songs gelandet. Wunderbar.
Sehr cool.
So soll es sein.
Sehr cool. Okay, Martin, ich habe natürlich einen vorbereitet. Das wäre natürlich auch blöd, wenn nicht. Und ich habe den in 2 Versionen, in Deutschrap und in Retro-Schlager. Ich werde die Retro-Schlager-Version, glaube ich, nehmen, weil das andere ist mir ein bisschen zu doll.
Ja, zu doll.
Okay, Martin.
Jetzt bin ich natürlich auch neugierig.
Also
gut,
kurzer Hintergrund, falls ihr das erste Mal reingezwittert hört. Ich habe einen kleinen Text geschrieben über eine Vogelart, ohne den Namen zu nennen, sondern mit den Eigenschaften, die sind irgendwie im Songtext versteckt. Und dann mit einer künstlichen Intelligenz einen Song draus machen lassen. Und da hören wir jetzt einfach mal rein und ihr könnt alle mitraten.
Sie piepst ganz hoch, ein winziges Hallo.
Goofy, ne?
Mit Flausch im Gesicht und einem Schweif wie ein Babo. Ob hängend am Zweig oder wild im Verband. Sie chillt mit der Crew auf Krabbeltierhand. Zu niedlich zum Ernst, nehm Kohle Augenauftrag. Wie Zucker mit Flügeln, doch Turbo im Anschlag.
So knuffig wie die Art selbst, der Song.
Ja.
Da sehe ich gleich irgendwelche 60er-Jahre-Filme.
Hast du eine Idee?
Ja, ich glaube, das ist ziemlich eindeutig. Und es handelt sich meiner Meinung nach um die Schwanzmeise.
Sehr gut, woher hast du das gewusst?
Ich glaube, der lange Schweif und der Plüsch im Gesicht oder was das war, war dann doch. Und ja, gut, später waren dann Knopfaugen niedlich, verbannt.
Ja, hoher Piepston.
Hoher Ton, genau.
Ja, genau. Ja,
sehr schön, Fabian.
So, und damit ins Thema. Wir haben euch schon vorgestellt, die Kosmos Vogelführer-App, die Nabu Vogelwelt-App, die Merlin Bird-ID-App und BirdNet. So, die vier haben wir thematisiert und vielleicht noch kleine Ergänzungen dazu. Und zwar einmal zum Kosmos Vogelführer. Wir hatten euch beim letzten Mal ja auch erzählt, dass es diese neue Erkennung gibt mit KI und so, das war ziemlich, ziemlich schick. Was auch damit drin ist, also erstmal nochmal kurzer Hintergrund, man muss sich die erst kaufen. Ich glaube, die kostet so 25 Euro. Und dann gibt es diese künstliche Intelligenz, diese automatische Erkennung von Stimme und Bild, gibt es dann als Abo dazu. Für, ich glaube, 20 Euro im Jahr und 3 Euro im Monat. So rum war es, glaube ich. Und was viele aber nicht wissen bei der Kosmos Vogelführer-App, man kann dann nämlich auch nach Größe, Form, Lebensraum, Beinlänge und Schnabelform oder Verbreitungsgebiet filtern. Also man kann oben auf so ein Filtersymbol klicken und dann eingeben zum Beispiel Beinlänge und dann kann man dann auswählen, ob die, weiß nicht, lang und so weiter, die Farbe. Also man kann ganz viele Filter setzen bei dieser App. Auch sagen, ja, ich habe das zum Beispiel in Deutschland oder Mitteleuropa gesehen. Das kennen viele nicht. Das ist auch in dem normalen, wenn man die einmal gekauft hat, mit drin. Und in diesem Zusatzpaket ist nämlich noch was drin. Das hat bisher keine andere App. Und zwar kann ich darauf gehen, ähnliche Arten anzeigen. Das haben viele Apps oder die guten. Nabu Vogelwelt hat das auch. Aber mit diesem KI-Paket ist jetzt auch noch drin, klingenähnlich. Also ich kann auf irgendeine Art gehen, weiß nicht, die Mölzgrasmücke, und dann gehe ich auf sehen ähnlich aus, dann kommt da sowas wie, weiß nicht, Sumpfmeise und
Gartengrasmücke vielleicht.
Ne, sowas, was so ähnlich aussieht, aber dann kann ich auf klingenähnlich und dann kommen andere Vorschläge, die KI sagt, klingen so ähnlich. Das fand ich noch ziemlich erwähnenswert. Und bei der Kosmos Vogelführer gibt es einen kleinen Beschreibungstext von dem Vogel und von der Stimme und so ganz kurz einmal, wo der so allgemein, wo der so brütet, ob es ein Zugvogel ist oder nicht. Es sind nicht so viele Informationen da drin, aber es gibt extra eine App, die heißt BWP, also Birds of Western Palearctic. Das ist von den gleichen Machern wie eben die Kosmos Vogelführer App und ist sehr umfassend. Also wer so ein umfassendes Lexikon möchte, ist allerdings auf Englisch, ich weiß gar nicht, ob es auch auf Deutsch geht, kostet nochmal 40 Euro.
Vielleicht nochmal kurz eine Begriffsklärung. Westpaläarktis ist so wahrscheinlich Europa, Nordafrika.
Vorderasien.
Vorderasien, genau.
Ja, und eine zweite Ergänzung noch zu der Nabu Vogelwelt-App. Nämlich, ich hoffe auch schon, wenn die Folge jetzt rausgekommen ist mit den ersten Apps, spätestens aber jetzt zu dieser Folge, gibt es nämlich auch ein Irrgastpaket. Also man kann sich bei der Nabu Vogelwelt-App, wir haben ja schon gesagt, das sind alle häufigen Arten drin, nicht ganz Europa, sondern eher das, was irgendwie in Deutschland mehr als entweder brütet oder als Durchzügler, Irrgast, was auch immer, mehr als 10-mal im Jahr gesichtet wird. Sonst ist das halt sehr unübersichtlich. Aber wer möchte, wer auch wirklich jeden amerikanischen Ausnahmegast oder wenn mal aus Sibirien einmal alle 5 Jahre eben so ein seltener Vogel vorbeikommt, wer die auch alle drin haben möchte, der kann sich jetzt so ein Irrgastpaket dazu buchen. Das war noch neu, das wollten wir euch noch sagen. Und ich würde sagen, die Überleitung zu den anderen Apps machen wir über das Thema Datenschutz. Da haben wir nämlich den Dr. Peter Mallen, der eben Gründer von diesem Sunbird Images ist, die Firma, die hinter der Nabu Vogelwelt-App steckt, mal gefragt, wie sieht es eigentlich da mit Datenschutz aus? Werden da Daten abgegriffen? Und da hören wir mal rein, was er sagt.
Der Nabu erhebt ja recht wenig Daten, nur solche, die absolut notwendig sind, um nicht mit der Person verknüpfte Daten in Verbindung zu bringen, wenn man die App verwendet für die Stunde der Gartenvögel zum Beispiel. Das sieht ganz anders aus bei Konkurrenz-Apps, allen voran zum Beispiel bei der App Pitcher Bird, die auch in Deutschland recht beliebt ist, die weltweit auch eine App ist zum Vogelbestimmen, da werden so gut wie alle Daten mit dir verknüpft. Das heißt, das kann man bei Apple sehen. Und dort sind dann verschiedene Symbole unten aufgelistet, was alles mit einem verknüpft wird. Das kann man leider bei Google nicht sehen, aber bei Apple im App Store kann man das sehen. Und da werden sogar Dinge verknüpft, wie Dinge, die man eingekauft hat, auf welchen Webseiten man war. Wer das verhindern möchte, der sollte vielleicht diese App lieber nicht verwenden und dann lieber zur Nabu-Vogel-App greifen oder einer anderen.
Interessant. Nutzt du die App? Ich kenne die nämlich gar nicht.
Picturebird nutze ich nicht. Also natürlich, das war jetzt der Chef, der klar sagt, der Nabu-Vogel-App top, andere datenschutzmäßig. Aber wir haben das mal recherchiert und er sagt ja auch am Ende, oder eine vergleichbare App. Und alle Apps, die wir bisher vorgestellt haben, also die großen, die erheben keine personalisierten Daten. Die anderen tatsächlich, wo er sagt, zum Beispiel Picturebird oder gibt es sowas wie Bird Sound Identifier oder Vögel bestimmen und Vogelstimmen. Das sind oft die Apps, die mit einer Anzeige, also finanziert, ganz oben erscheinen, wenn ihr Vögel oder Vogelstimmen oder sowas bei eurem App Store oder Play Store eingibt. Das heißt, das sind finanzierte Werbung, die dann eben finanziert ganz oben stehen, weil dann werden sie oft runtergeladen. Und ich habe dir diese Apps auch mal runtergeladen und dann geguckt, wie die so funktionieren. Ich habe mir zum Beispiel Bird Sound Identifier habe ich mal ausprobiert. Fand ich sehr auffällig. Sind alles drei chinesische Apps, glaube ich. Und diese App war sogar so aufgemacht wie die Merlin-App. Also die haben sogar das Logo, den Logovogel, diesen Gelbbauch-Saftlecker, der bei Merlin, haben die sogar kopiert und es ist von der Optik her sehr, sehr ähnlich. Und ich habe mal diese Datenschutzmarkierung bei diesen Apps, also Picturebird, da ist so ein kleiner roter Vogel mit so Kästchen, mit so einem Rahmen drum, mal angeguckt. Und da steht dann sowas wie Daten, die zum Tracking deiner Person verwendet werden. Und auch mit dir verknüpfte Daten. Also was Peter auch schon gesagt hat, sowas wie gekaufte Artikel, dein Suchverlauf, deine Kontakte, deine Nutzungsdaten, all das wird übermittelt. Das ist natürlich nicht so schön. Bei den Apps kommt auch überall so ein Fenster dann, dass man die hier abonnieren soll. Das kann man tatsächlich auch wegklicken und dann die App einfach so benutzen, bei einigen davon. Das fand ich auch irgendwie komisch. Die funktionieren aber teilweise auch echt gut. Also ich habe die auch mal ausprobiert, das will ich jetzt damit nicht sagen. Und ich will es jetzt auch nicht extrem dramatisieren. Irgendwie böse aus China werden abgehört, das will ich jetzt gar nicht so aufblasen. Aber es sind natürlich schon viele Daten, wo man sich fragt, okay, warum werden die jetzt abgeknüpft und ist vielleicht nicht so schön. Aber ich meine, wer WhatsApp benutzt, wer die Google-App benutzt, auch da werden alle Daten abgegriffen.
Was gibt es denn ansonsten noch für Apps, die vielleicht kleiner sind, unbekannter sind? Hast du da ein paar für uns recherchiert oder kennst du selber welche?
Ja.
Natürlich. Das war jetzt natürlich eine rhetorische Frage. Also man muss dazu sagen, Fabian ist unser App-Experte, weil er nun selber auch für Sunbird Images arbeitet und für die Nabu-Vogelwelt-App. Deswegen weiß er am besten Bescheid, was es da so auf dem Markt gibt.
Ja, ich habe mal geguckt. Also alle kenne ich auch nicht, aber ich habe bei Vogelstimme so auch geschaut, was kommt. Und da kommt zum Beispiel der Zwitschomat. Mhm. Auch einen süßen Titel. Und die waren schon relativ früh auch die hat man gemerkt auf dem Markt. Und die sieht... Ich finde, die ist relativ süß aufgemacht, sehr irgendwie auch kinderfreundlich designt, ganz lustig und hat so ein einfaches Stimmenlexika plus auch ein Quiz dabei. Das fand ich ganz cool. Die kostet 8 €, kann aber so, was die Stimmerkennung, funktioniert die bei einzelnen Stimmen ganz gut, kann aber so mit, gerade wenn mehrere Stimmen dabei sind, mit der Präzision und von sowas wie Merlin oder auch die Nabu-Vogelwelt-App oder BirdNet nicht mithalten. Aber ist auch eine süße App, also hat auch ihre Daseinsberechtigung.
Ja, und dann gibt es noch andere Apps, die ich ausnahmsweise auch mal kenne, wie Ops Identify. Die habe ich auch auf meinem langsamen Handy drauf. Benutze die allerdings nicht für Vögel, sondern vornehmlich für Falter, also Nachtfalter, die so alle gleich aussehen. Aber du sagst, die kann ja auch Vögel, ne?
Genau, also Ops Identify, OBS Identify, ist so ein kleiner blauer Schmetterling mit so einem grünen Haken. Das ist eine App, da steckt eine niederländische, Natural ist ein großes Museum hinter. Die ist auch kostenlos und die bestimmt dir alles. Mhm. Egal, ob es ein Pilz ist, ob es ein Vogel ist, ob es eine Nachtfalter ist. Die kann, und Pflanzen auch. Also die ist unglaublich gut, muss man sagen. Was dahinter steckt, wirklich beeindruckend. Funktioniert in Mitteleuropa, so langsam auch immer mehr in Südeuropa. Und ich glaube, irgendwo in der Karibik, wo es so eine holländische Exklave gibt oder so, keine Ahnung. Okay. Und ja, das ist sowas wie, ich öffne diese App und sehe, ich kann ein Foto machen oder eins aus meiner Bibliothek hochladen. Und dann kann ich das noch so ziehen in so einem Rahmen, dass ich das so mittig positioniere und dann wirklich auf Bestimmen. Und wenn ich das direkt mit der App mache oder eben auch Standortdaten aktiviert habe, dann kann diese App, und das ist eben das Coole, nicht nur dir sagen, was es ist. Manche Sachen funktionieren da besser als andere. Nachtfalter funktionieren super, Vögel auch, Spinnen und Milben, da, also Spinnentiere, da kann man, ne, da geht's auch nicht geht's so gut optisch auch, und so. Ja, ja. Da sagt er dann auch teilweise nur, nee, das ist irgendwer der Familie. Also der geht da nicht irgendwie ins Detail. Das finde ich auch sehr seriös gemacht. Und das Coole ist, wenn die Standortdaten noch aktiviert sind und ich mich eingeloggt habe, dann kann ich das auch speichern. Das heißt, ich mache in diesem Moment, setze einen neuen Datenpunkt für diese Art, meinetwegen in meinem Garten oder im Park, den es vielleicht vorher noch nicht gab. Das heißt, so werden Karten aufgebaut und Citizen Science, also Bürgerwissenschaften, die, ja, die Art wird quasi von uns BürgerInnen kartiert und das ist eben echt nicht schlecht.
Und kann man das auch einsehen?
Man kann das auch einsehen. Du kannst auf der Website auch so Datenabfragen machen. Mhm. Zeig mir, wie viele, weiß nicht, Ringelnattern irgendwie in den letzten 2 Wochen hier gesehen wurden in Deutschland. Ich kann aber auch vor allem meine eigene Statistik angucken. Ich kann mir angucken, oh, so viele Vogelarten habe ich schon gesehen, so viele Reptilienarten. Ich habe mein eigenes kleines Pokédex quasi. Also zeig mir mal alle Fische, die ich letztes Jahr gesehen habe. Oder ja, das wird auch mitgezählt und du kannst auch gegen Freunde antreten. So, es gibt so Challenges in Deutschland zum Beispiel gerade, wer die meisten Arten generell sieht. Letztes Jahr war Geh aufs Ganze für die Wanze, da war so eine Wanzen-Challenge, das war auch cool. Also ich habe so ein eigenes kleines, auch Bilder-Datenbank von meinen gesehenen Arten und das finde ich schon ganz schön gut gemacht.
Erinnert mich ein bisschen auch an die, ich glaube, noch größere, sehr viel größere App iNaturalist, die ich auch mal auf meinem Handy hatte, aber dann leider löschen musste, weil mein Handy so langsam war. Was kannst du denn zu iNaturalist sagen?
Also iNaturalist ist recht ähnlich, sieht ein bisschen besser designt aus und ist mehr, steckt auch eine automatische Erkennung hinter, aber die ist noch mehr Community-basiert. Also da kriegt man auch Vorschläge mit dieser KI, aber es sind eben auch viele Leute, die kommentieren das auch. Bei Obsidentify da vielleicht als Ergänzung, da sind auch ehrenamtliche Validatorinnen und Validatoren, die sich das anschauen und die Sachen dann teilweise bestätigen oder nicht. Das ist halt schwierig, wenn Leute, wenn, weiß nicht, 10.000 Bilder pro Tag produziert werden, aber das gibt es da auf jeden Fall auch. Und bei iNaturalist, die sind nicht aus Europa, das ist aus den Staaten, da sind Sachen auch mit dir verknüpft an Daten, aber nicht so viel wie bei jetzt bei den anderen Apps, aber eben auch zum Beispiel mehr als Obsidentify, fast gar keine personenbezogenen Daten. Ja, iNaturalist hat auch noch so eine andere App, Seek. Das ist so die Live-Ich-bin-draußen-App von denen. Da kannst du einfach deine Kamera auf irgendwas halten und dann kommt so ein Punktesystem. Es fängt dann an, weiß nicht, Vogel, Singvögel, Ammern, Goldammer oder so. Also dann ploppt es immer so weiter auf, bis es bei der Art ist und es funktioniert auch irre gut, muss man sagen. Also das ist Geschmackssache.
Und da geht es aber nur um Fotos. Also Vogelstimmen kann die App und Obsidentify können das nicht identifizieren.
Nee, ne? Bei iNaturalist weiß ich nicht, da gibt es vielleicht eine Community, aber die Erkennung sind Fotoerkennungen von Bildern.
Und man muss an der Stelle sagen, also iNaturalist, I und dann Naturalist, nicht zu verwechseln mit dem, ich glaube, deutschen oder zumindest europäischen Naturalist. Das gibt es nämlich auch noch als App.
Das kleine I macht da einen Unterschied.
Das macht einen Unterschied und genau, das ist auch nochmal ein anderes Format. Ne? Da geht es ja vor allem auch um, ja, um Citizen Science auch, beziehungsweise aber auch um Datensammlung für Vogelmonitorings. Ne? Also das ist ja verknüpft auch mit ornitho.de.
Genau, mit Ornitho, das ist so die Meldeplattform für alle, die Vögel gucken, die melden ihre Beobachtung da. Da kann man auch ganz tolle Abfragen machen. Zeig mir mal alle Schwarzstöche oder nee, Schwarzstöche ist ein blödes Beispiel, was eine sensible Art ist, da kann man es nicht einsehen. Aber bei quasi allem anderen kann man gucken, okay, zeig mir mal alle Turmfalken, die in den letzten 2 Wochen in meinem Kreis gemeldet worden sind. So ein Naturalist ist die App-Umsetzung. Also da ist Ornitho quasi in dieser App mit drin. Und das heißt, wenn ich unterwegs bin, Vögel gucke, dann kann ich diese App eben nutzen. Eine Liste, das wäre für die Wissenschaft am besten, oder eben einzelne Beobachtungen von meinem Spaziergang dann eben melden damit. Nicht nur deine Beobachtung für deine eigene Gusto, sondern eben auch für die Wissenschaft eben nutzbar sind. Und was cool ist bei dieser App, du kannst auch sowas machen wie rund um mich nah. Und dann zeigt er mir alle von meinem Standort, alle Vogelbeobachtungen, die gerade hier in der Umgebung sind. Und ich kann auch rund um mich nah selten machen, das ist dann für die Trüffelsuchenden von euch interessanter. Und da erweitert er dann den Umkreis und dann ist es nicht nur irgendwie, weiß nicht, 20 Kilometer um dich, sondern noch weiter und zeigt dir alle als selten deklarierten Arten an. Also dann, ne, wenn ich irgendwo im Zug hinfahre, dann mache ich das immer gerne. Rund um mich nah selten, was
ich,
ist denn
hier
so?
Ich finde das auch mal spannend, ja.
Kostet, anders als ich dachte, nichts. Ich dachte, sie kostet, ich zahle da nämlich 3 Euro im Jahr für, aber ich bin anscheinend Unterstützer.
Genau, man kann das freiwillig auswählen, ob man die App oder ja, ornitho.de oder was auch immer unterstützen möchte.
Genau, also es kostet eigentlich nichts. So, und vielleicht, wenn wir gerade bei diesen Melde-Apps sind, außerhalb von Deutschland, gerade in den Staaten, aber auch so viel, weiß nicht, in Südeuropa, wird die App eBird benutzt. Oder wenn Vogelgucker aus, weiß nicht, aus anderen Ländern hier nach Deutschland reisen und Vögel gucken, dann sind die eher bei eBird unterwegs. Das ist auch vom Cornell Lab, also aus Amerika, und ist quasi die Melde-App von der Merlin, also von der Merlin Bird ID App. Also die beiden hängen zusammen, die verknüpfen sich auch. Also alles, was du mit eBird dann an deinen, ist auch eine App zum Melden deiner Vogelbeobachtung. Alles, was du da meldest, wird dann auch in diese Merlin App übertragen, wenn du angemeldet bist. Und da erscheint dann so eine Live-List, welche Vögel habe ich alle schon gesehen und so. Das ist auch ganz cool. Ich finde eBird auch zum Melden sehr praktikabel. Ist ganz nett. Du kannst, sagst, Checklist starten, machst deinen Spaziergang. Zum Beispiel Martin, ich war gestern hier ein bisschen an der, was ist das, Tegeler Fließ unterwegs.
Genau.
Mache ich da Checklist starten und am Ende mache ich Checklist beenden und dann wähle ich in der Artenliste aus, welche Vogelarten wir alles so gesehen haben und wie viele, schicke das ab und dann habe ich meine Checklist gemacht. Das finde ich ziemlich gut umgesetzt, aber wie gesagt, in Deutschland ist das System Ornitho mit Naturalist, was sich so durchgesetzt hat.
Ja, und dann gibt es auch noch ein paar Apps, die ein bisschen spielerischer an die Sache gehen. Und wir wissen ja alle, dass man durch Spiele Dinge auch manchmal einfach besser lernt oder leichter lernt. Und eine App, die wir beide auch haben, ich ausnahmsweise auch mal, ist Birdle.
Haben wir gerade noch im Bus gemacht?
Ja. Genau. Wir haben die auch schon mal vorgestellt, kurz in einer anderen Folge. Das ist eine App, wo es jeden Tag eine neue Vogelart zum Rätseln gibt. Und Basis ist eigentlich so ein verwaschenes, ein
blurry. Ja, so ein schwarz-weiß, blurry Foto, wo du gar nichts erkennst eigentlich.
Genau, ne? Du kannst aber auch die Stimme abspielen lassen, den Gesang, den Ruf, was auch immer gerade ausgewählt wird. Und dann gibt es, ich glaube, 5 Kategorien. Also wie groß ist das Tier, was frisst es, wo lebt es, wie sehen die Füße aus?
Ja.
Und ich glaube, das
cool ausgewählt.
Ne? Genau.
Und da gibt es auch erste Vorschläge, was es sein könnte. Also man ist nicht willkürlich, sondern gibt es 20 Vogelarten oder so, die man dann auswählen kann. Also deutsch ausgesprochen Birdle, also B-I-R-D-L-E. Contra ist aber auf Englisch. Also man kann das auf amerikanische Vogelarten, auf, glaube ich, Südafrikanische und genau. Auf Großbritannien. Großbritannien bietet sich dann an, weil die ungefähr die gleichen Arten haben wie wir hier. Aber wie gesagt, das ist alles dann auf Englisch, die Vogelnamen. Aber ich finde es eine spaßige, süße App.
Auf jeden Fall. Man lernt auch gleichzeitig noch ein bisschen, wie die Arten auf Englisch heißen und wie der wissenschaftliche Name lautet. Ja.
Eine andere spielerische App, die ich auch ganz viel benutzt habe. Ich finde, die eignet sich auch gut, um so ein bisschen Vogelstimmen zu lernen, auch Vögel zu erkennen. Das ist Bird ID von der Norduniversität. Die hat so ein blaue mit so einer Prachteiderente als Logo. Aktuell muss ich leider sagen, also die ist aus Norwegen, von der Norduniversity. Aktuell funktioniert die irgendwie nicht, zumindest bei mir nicht. Irgendwie haben die ein Update gemacht und jetzt gerade hakt die total. Aber an sich ist es ziemlich cool. Ich kann auf, das ist auch so ein Lexikon da drin, aber ich gehe vor allem auf Quiz und kann dann auswählen, welche Region, zum Beispiel Westpaläarktis oder ich gehe auf Deutschland. Und dann kann ich sagen, kann ich auswählen zwischen Bild-Quiz oder zwischen Sound-Quiz zum Beispiel. Ich kann auch Offline-Übungen, also ich kann mir das auch runterladen, dass das mal dann offline funktioniert. Zum Beispiel die Stimmen. Also gehe ich auf Stimmen, wähle Deutschland aus, dann gibt es einen Schwierigkeitsgrad von 1 bis 4 und dann starte ich das und dann kommen da immer Auswahlmöglichkeiten. Ich höre den Gesang und das finde ich eigentlich ganz cool, um so Vogelstimmen zu wiederholen. Ne, das zu lernen ist ganz viel Wiederholung oder eben, mir anzueignen, die ersten Stimmen. Ist aber am Anfang, ist man ein bisschen frustriert, weil es doch schwierig ist. Mhm. Und die Punktebewertung ist ziemlich hart, würde ich sagen. Also man kriegt da ganz schnell, wenn man 1 von 10 falsch macht, dann hat man ganz direkt irgendwie,
Also lasst euch davon nicht frusten.
Aber es ist einfach super zum Lernen. Genauso gibt es ein paar Internetseiten. Ich weiß nicht, nutzt du eine davon?
Ich habe mir letztens mal Birdwise angeguckt. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist auch ganz neu vom Cornell Lab of Ornithology in den USA. Da geht es allerdings nur um amerikanische Arten. Dann auch mit Fotoquiz und dann kann man sich das angucken.
Ansonsten, Klassiker ist immer computerbirding.org. Das ist dann, also jetzt haben wir die App schon verlassen und sind am Computer, aber dachten vielleicht so ein Hinweis, wie man gut ein bisschen üben kann zu Hause. Da kann man Bilder und Videos von Vögeln bestimmen. Gibt es verschiedene Level, habe ich schon viele Abende mitverbracht. Deutsche Vogelstimmen, also deutsche-vogelstimmen.de, da kann man auch ein bisschen Vogelstimmen üben. Und natürlich den Vogelstimmentrainer vom NABU. Auch da kann man, ist auch sehr, sehr schön designt, muss man sagen, kann man sehr schön Vogelstimmen üben oder Bilder auch üben. Und so langsam, aber sehr zielgerichtet in diese wundervolle Wissenschaft und das wundervolle Hobby einsteigen.
Ja, also ihr seht schon, das ist eigentlich ein wahrer App-Dschungel. Und auch mir fällt es da manchmal schwer, den Überblick zu bewahren und Apps nicht miteinander zu verwechseln. Aber wir hoffen, wir haben euch mal einen guten Einblick geben können in die App-Landschaft, auch was den Datenschutz angeht. Also dann wisst ihr jetzt auch ein bisschen Bescheid, welche ihr vielleicht vermeiden solltet oder eher nicht. Ja, also probiert am besten einfach mal aus. Ich habe auch ganz viele einfach installiert, ausprobiert und wenn sie mir nicht gefallen haben, dann einfach wieder runtergeworfen.
Und ich muss sagen, ich liebe beides. Also ich mache ganz viel mit Apps, aber ich liebe genauso oder fast noch mehr meine Bücher, mit denen ich da täglich was nachgucke. Also das muss ich nicht ausschließen. Das kann sich sehr, sehr schön ergänzen.
Nabu-Gezwitscher.
Ja, und wir zwitschern euch heute was aus dem Nabu-Universum. Vielleicht erinnert ihr euch noch, vor nicht allzu langer Zeit hat die Stunde der Gartenvögel 2025 stattgefunden. Und an der Stelle wollen wir uns natürlich ganz, ganz herzlich bedanken bei all denjenigen, die sich daran beteiligt haben und uns ihre Vogelmeldungen gesendet haben. Also es haben über 40.000 Gärten und andere Orte in Städten teilgenommen in ganz Deutschland und das waren fast 60.000 Menschen. Über 1,1 Millionen Vögel habt ihr uns gemeldet innerhalb von 3 Tagen. Das ging ja von Freitag bis Sonntag. Und was können wir aus den Daten jetzt ziehen? Was wir erkennen können ist, dass es in diesem Jahr im Durchschnitt fast 2 Vögel weniger pro Garten gab als im letzten Jahr. Und wenn wir das mal mit den letzten Jahren vergleichen, dann sehen wir, dass die Zahl kontinuierlich zurückgeht. Also wenn wir mal schauen, vor 10 Jahren waren es 36 Vögel pro Garten. In diesem Jahr waren es nur knapp 29 Vögel. Also da passiert was. Die Vögel, naja, gehen in ihrer Masse zurück, teilweise auch in ihren Arten. Wenn wir mal in die Top 3 gucken, Platz 3, wir fangen mal hinten an, Stand, weißt du es?
Kohlmeise.
Kohlmeise, genau. Die hatte im Vergleich zum letzten Jahr -8% in die Meldung, was nicht unbedingt schlecht sein muss. Also das schwankt immer mal von Jahr zu Jahr. Platz 2 war bundesweit die Amsel mit satten -13%. Das können wir tatsächlich auch wahrscheinlich zurückführen auf das Usutu-Geschehen. Also im letzten Jahr hat ja die Amsel in einigen Teilen Deutschlands unter dem Usutu-Virus gelitten. Und da
wieder vermehrt aufgetreten.
Genau, und da sehen wir eindeutig, dass dadurch die Meldezahlen zurückgegangen sind. Und Platz 1, der fortwährende Sieger.
Der Spatz,
der Haussperling. Aber auch der mit 12% minus im Vergleich zum letzten Jahr. Und auch da erkennt man, bundesweit gehen die Zahlen, also der Trend ist so leicht abnehmend. Also auch da muss man ein Auge drauf haben,
ja,
wie es dem so in den nächsten Jahren gehen wird. Ja.
Den Hausrotschwanz habe ich mal nachgeschaut als Vogel des Jahres. Er hat es auf Platz 22 geschafft. Die letzten 3 Jahre immer auf Platz 22. Also das finde ich schon beeindruckend, dass sich das eben durch die Masse der Beobachtung auch so oft relativ konstant hält.
Und er wurde in jedem 5. Garten gesehen. Ja. Das finde ich auch ganz interessant. Oder an jedem 5. Ort. Eine Gruppe will ich hier nochmal hervorheben, nämlich die Schwalben und Segler. Auf die haben wir auch immer einen Fokus, weil wir wissen ja, sie sind auf Fluginsekten angewiesen, sie sind auf Gebäude angewiesen zum Nisten. Da war interessanterweise in diesem Jahr bei allen dreien, also Rauch- und Mehlschwalbe, wie auch Mauersegler, waren die Beobachtungen im positiven Bereich, also im Vergleich zum letzten Jahr. Was nicht unbedingt heißen muss, dass es da eine Trendumkehr gibt, weil sie eigentlich in der Regel eher so im negativen Trend liegen. Aber vielleicht waren die Bedingungen einfach in diesem Jahr sehr viel besser, um sie zu sehen.
Das kann gut sein. Wir hatten eigentlich, ich hatte so ein bisschen mitgerechnet, dass es weniger, noch weniger wird, als es sowieso schon auf einem niedrigen Niveau durch den Insektenschwund und durch diese ganz, ganz starken Wetterereignisse auch letztes Jahr, ne, wo auch vielen Schwalben das Leben gekostet hat. Aber von daher ganz positiv überrascht, dass es zumindest nicht ganz so schlecht war. Und wenn ihr dazu mehr Infos, wenn ihr ein bisschen Statistik zu Hause machen wollt, dann schaut doch mal vorbei unter www.stundedergartenvögel.de.
Und damit kommen wir zur letzten und, wie ich finde, auch schönsten Rubrik der Episode, nämlich zum Vogel des Tages, dem Bird of the Day. Und in alter Tradition hören wir uns erst einmal an, was dieser Vogel zu sagen hat. Ist es denn überhaupt ein Vogel, Fabian, oder hast du dich da vielleicht vertippt?
Gute Frage. Es klingt wirklich wie ein Insekt. Und ich habe mal zum Vergleich das große grüne Heupferd rausgesucht. Ist schon recht nah dran. Also es klingt so ein bisschen heuschreckenartig. Und das steckt tatsächlich auch im lateinischen Namen, im wissenschaftlichen Namen. Also wer im Nabu-Buch mal nachguckt, der wissenschaftliche Gattungsname Locustella, so heißt er nämlich, bedeutet kleine Heuschrecke, was eben auf diesen sirrenden Gesang hindeutet. Und er ist meist aber auf diesem Gesang am besten zu erkennen oder zu finden, weil er lebt ziemlich versteckt in ein bisschen so nassen, buschigen Landschaften, ist vom Aussehen auch so ein bisschen unscheinbar.
Hast du schon mal einen gesehen jemals?
Ja, schon mal einen gesehen. Der ist so braun und schön fleckig, so mit so dunklen Flecken und hat so einen breiten, abgerundeten Schwanz. Also schon ein sehr ästhetischer Vogel, finde ich. Ja, aber der Gesang ist sehr speziell und es ist bei Vögeln, finde ich sowieso, die machen den Schnabel auf und dann kommt halt irgendein Sound raus. Und ich habe mal euch was mitgebracht. Wir haben jetzt noch nicht aufgelöst, was es ist. Das können wir aber eigentlich mal machen, Martin, oder?
Sollen wir schon an
der
Stelle?
Ja, das muss man schon sagen.
Also es ist einer von drei Arten, die es sind die Schwirle.
Ja.
Wir haben auch schon mal, glaube ich, drüber gesprochen, aber in dem Fall ist es der Feldschwirl. Ich glaube auch die kleinere Art von den dreien, oder?
Ja, die sind ähnlich groß.
Ähnlich groß.
Und das war der Feldschwirl, der klingt ein bisschen höher. Und es gibt noch den Schlagschwirl, das ist so ein bisschen abgehackter. Und es gibt den Rohrschwirl, das ist so ein bisschen dunkler. Da das jetzt vielleicht wenig hilft, sich das vorzustellen, habe ich mal ein kleines Schwirlkonzert, ein Schwirl-Medley zusammengestellt. Und da hören wir jetzt mal rein. Der Feldschwirl für den Anfang. Der Rohrschwirl. Der Schlagschwirl.
Toll.
Und jetzt alle drei zusammen.
Den Rohrschwirl haben wir gestern noch bei unserer kleinen Exkursion gehört. Also ganz faszinierende, tolle Vögel. Ich liebe die total.
Und damit war es auch schon für heute.
Ja, schön, dass du dir die Mühe gemacht hast, diese ganzen Apps mal zu testen, Fabian.
Ach, ich
bin dir sehr dankbar, weil dieses Technische ist dann doch nicht so, ne, das ist nicht so mein Metier. Vielleicht nochmal kurz zum Bird of the Day. Wenn ihr nochmal mehr zum Bird of the Day oder zu dieser Episode sehen wollt, dann schaut natürlich gerne bei Social Media, bei Instagram, beim NABU Bundesverband vorbei. Da bekommt ihr noch ein paar mehr Infos auf die Augen und Ohren.
Ansonsten abonniert uns gerne, aktiviert das Glöckchen, dann seid ihr immer frisch informiert, wenn es eine neue, frische Reingezwitschert-Folge gibt. Lasst uns gerne eine Bewertung da. Wir würden uns riesig freuen, wenn ihr das Freundinnen und Freunden, Arbeitskolleginnen und Kollegen erzählt. Und schreibt uns eure Wünsche, eure Fragen gerne an vogelpodcast@nabu.de oder bei Spotify.
Ja.
Wir haben euch lieb.
Wir haben euch lieb. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis bald. Tschüssi.
Ciao.
Das war Reingezwitschert, der Vogelpodcast vom NABU. Eine Produktion des NABU. Neue Folgen findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Übrigens, mehr zum Thema Vogelschutz findet ihr auf unserer Website nabu.de und auf unseren Social-Media-Kanälen.